Jawohl, wir haben ja das letzte Mal am Schluss noch einmal die 10 Punkte angeschaut. Das ist auf Seite 10 und 11 vom Skript. Die Charakteristika, die Grundsätze, die der Philosophie, sage ich mal, vom Neo-Evangelikalismus auszeichnen. Wir haben ja gesehen, wie die ganze Veränderung, die bewusst die Christenheit, in die bibeltreue Christenheit hat wollen, eingetragen werden, sehr genau geplant und gesteuert worden ist. Es waren hier und dort verschiedene kleine Gruppen von Männern und Frauen, die ganz bewusst auf eine Change, auf eine Veränderung hergeschaffen haben. Ich merke gerade, ich stelle auf Hochdeutsch um. Also das war mindestens eine kleine Gruppe von Männern. Es gibt wahrscheinlich noch andere Gruppen, die ganz bewusst eine Veränderung provozieren wollten in dem fundamentalistischen Christsein anfangs des letzten Jahrhunderts. Also in den 20er, 30er, 40er Jahren, als der Fundamentalismus, das heißt die entschiedene Verteidigungsbereitschaft des biblischen Glaubens gegen die liberale Theologie, gegen die Verwässerung, gegen die Bibelkritik, die immer mehr aufkam, die eine Festung dagegen aufgebaut haben, diese Brüder, die man dann als Fundamentalisten bezeichnete und die ganz besonders sich dadurch auszeichneten, dass sie sagten, wir wollen in allem an der Schrift festhalten, und wir wollen das auch im Leben umsetzen. Unser Wandel soll ein Zeugnis von dem sein, was wir glauben und erfassen aus der Bibel. Wir wollen auch die Absonderung von aller Weltförmigkeit ganz klar praktizieren. Wir wollen unsere Verbindungen, die ungesund sind, unterbrechen. Und das war doch eine sehr prominente Bewegung, die da entstanden ist, die auch von Anfang an viel Opposition zur Folge hatten. Viele Leute wollten das nicht. Das kennen wir aus unserer Zeit genau gleich. Haben wir ja selber erlebt. Es ist nicht so, dass alle Christen ein solches Christsein leben wollen. Ein konsequentes Christsein, das nicht nur in der Theorie lebt, sondern in der Praxis und bereit ist, nach bestem Wissen und Wissen das, was man erkennt aus der Schrift, umsetzen. Und das hat dazu geführt, dass die nächste Generation dann sozusagen die Söhne und Töchter dieser Brüder sich ganz bewusst entschieden haben, nein, viele von ihnen, wir wollen das nicht. Diese Absonderungsmentalität, das geht uns zu weit. Wir wollen uns öffnen gegen die Welt. Es war auch rein kulturgeschichtlich ein Aufbruch dort nach dem Ersten Weltkrieg, hat man ja das gesagt, nie wieder Krieg und so weiter, und jetzt wird die Menschheit besser und jetzt haben wir technische Fortschritte und wir gehen auf ein goldenes Zeitalter zu. Da war auch in der Gesellschaft ein großer Aufschwung. Die große Depression in Amerika hat das dann natürlich deutlich auch wieder gebremst, aber doch war bei vielen diese Aufbruchstimmung zu spüren, und eben auch bei den Christen, die wollten sie daran teilhaben, an diesem Aufschwung und in den Dialog treten mit der Welt. Und so haben diese Leute, bekannte Namen, die wir heute noch kennen, ganz bewusst auf eine Veränderung hingearbeitet. Da war ein Billy Graham dabei, ein Bill Bright, Gründer von Campus für Christus. Ganz eine wichtige Person war dieser Edwin Orr, der ein ganz schlechten Einfluss gehabt hat, gerade auf Billy Graham. Er war derjenige, der wahrscheinlich Billy Graham am meisten bearbeitet hat. Leg doch deine veralteten fundamentalistischen Haltungen ab. Dein enges Bünzli-Christsein, so mit ähnlichen Worten hat er Billy Graham bearbeitet. Hab doch ein weiteres Herz. Wir müssen den Dialog suchen, bis hin zu den Katholiken. Und es hat gefruchtet, gerade in diesem wie ein Star aufgebauten Mann, Billy Graham. Wir wissen, dass mit vielen Hunderttausenden Dollar er richtiggehend aufgebaut wurde, zum Beispiel von der ganzen Rockefeller Dynastie, die wollten einen starken Prediger, eine Führungspersönlichkeit, eben in dieser Aufbruchszeit. Und man hat ihn unterstützt mit viel, viel Geld, auf den großen Zeitschriften dafür gesorgt, dass über Wochen immer wieder sein Bild zuvorderst auf der Zeit. Und so wurde er in der kürzesten Zeit sehr bekannt, dieser Billy Graham. Und er war ein höchst begabter Redner mit einem Charisma, das muss unglaublich gewesen sein, für so jung, wie er damals war. Heute ist er ja weit über 90-jährig. Und das hat gefruchtet. Und von Anfang an auf seinen Feldzügen, die er in den großen amerikanischen Städten gemacht hat, hat er immer auf die Ökumene gepocht. Wenn nicht alle Kirchen mit dabei sind beim Feldzug, dann komme ich gar nicht erst. Und schon ab dem zweiten, ich glaube, das war in Atlanta, großen Billy Graham Feldzug, war die Bedingung, dass eben auch die Katholiken dabei sind. Man muss sich das mal vorstellen, ein Mann, der kurz vorher noch genau das biblische Evangelium kannte, der in seiner Jugend gesagt hatte, ganz klar, die katholische Kirche ist das, was wir erkennen in Offenbarung 17. Das wird dort münden in der großen Hure Babylon. In so kurzer Zeit. Und da war eben dieser Edwin Orr, hatte eine ganz wichtige Stellung, ihn zu bearbeiten. Auch ein Charles Fuller war von Anfang an, hatte er eine Schlüsselposition. Er hat immer einen konservativen Weg noch vertreten, der Charles Fuller, lange Zeit. Und er hat lange nicht gemerkt, was eigentlich wirklich läuft. Und daneben auch der vielleicht die Schlüsselperson, der Harold Ockenghay, dieser Mann, der in allen möglichen Gremien und Organisationen immer den Vorsitz hatte und der dann das auch gegen außen klar formuliert haben. Wir stehen zu der Lehre der Bibel, zu der Lehre der Fundamentalisten in der Theorie, aber in der praktischen Anwendung weisen wir das ganz klar zurück. Die ganze Sache mit der Absonderung, nein, wir wollen den Dialog, wir wollen uns Richtung Welt bewegen, wir wollen den Dialog mit den weltlichen Theologen, wir wollen uns anpassen, wir wollen unsere Positionen überdenken. Muss es wirklich so sein, dass Gott wirklich in genau 6 Tagen die Schöpfung geschaffen hat? Es können doch auch tausende von Jahren sein und er meint es einfach symbolisch als ein Tag. Und diese ganze versteckte Bibelkritik, genau das hat dieser Ockenghay gemeint. Da wollen wir die Positionen überprüfen. Ob wir so streng bei der Bibel bleiben müssen, denn wenn wir das nicht tun, steht uns plötzlich das ganze Feld offen. Und wir können in Kontakt treten mit allen Leuten und sie beeinflussen und können doch so viel besser die Welt für Christus gewinnen. Und auch das war wieder ein Motto, das schon Jahrzehnte vorher ein Grundmotto sein wird. Wir werden das noch sehen, Ende des 19. Jahrhunderts, wo diese großen Studentenbewegungen aufkamen, die großen Missionsbewegungen, auch in einem zweiten Schub noch, war das Motto, die Welt evangelisieren in unserer Generation. Wir werden das schaffen. Dazu müssen wir natürlich alle Kräfte bündeln. Alle Kräfte guten Willens weltweit bündeln und dann schaffen wir es, dann werden wir in dieser Generation das Evangelium auf der ganzen Welt verkündet haben. Auch das war so eine Grundstimmung, schon eben Ende des 19. Jahrhunderts und das ist nach dem Ersten Weltkrieg, ist das wieder ganz stark aufgekommen. Und wir möchten heute eine zweite Biografie anschauen, so auszugsweise wenigstens. Ich habe es das letzte Mal angetönt und eben bezeichnenderweise von einer Frau. Und es soll uns zeigen, auf welche Art und Weise es dem Feind gelungen ist, das Wort Gottes, die Gemeinde, die Ortsgemeinde so massiv zu unterwandern, dass wir heute da stehen, wo wir stehen. Inmitten des Abfalls von den Christen, die Bibel bestens kennen sollten. Es ist schier unfassbar und wenn ich mich damit befasst habe, auch jetzt noch, ich stelle mir immer wieder die Frage, warum? Warum konnte das so weit kommen? Natürlich weiß ich, dass der Teufel da alles dran gesetzt hat, die Gemeinde zu verführen. Aber die Geschwister dort waren ja nicht einfach auf Gedeih und Verderb dem Teufel ausgeliefert. Sie hatten die Schrift. Warum kam nicht mehr Opposition gegen das, was jetzt vor bald 100 Jahren dort passiert ist, auch hier in der Schweiz? Und darum nehme ich dieses Beispiel. Unser Land, das werden wir, ich bin überzeugt, wenn wir einmal aus der Ewigkeitsperspektive das sehen, werden wir staunen, was für ein Knotenpunkt von verschiedenen Netzwerken unser Land im geistlichen Sinne, von den Christen aus gesehen, dargestellt hat. Und auch das demonstriert dieses Beispiel eigentlich recht gut. Aber ich möchte einfach zu Beginn das Wort Gottes sprechen lassen, dass wir es wieder im Gehör haben. Was sagt denn die Bibel über die Schöpfungsordnung? Sind wir einfach so rückständige, wie viele Theologen heute sagen, Frauenhasser wie der Paulus? Der Paulus ist der größte Frauenhasser aller Zeiten, hat ein Theologe mal gesagt. Das ist übrigens die neue Paulus-Perspektive mit solchen Ausdrücken und mit solchen Hintergedanken. Oder ist es das Wort Gottes? Und so lesen wir diese bekannten Stellen. Die beginnen hinten im 1. Petrus 3. Verse 1 bis 4. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, gemeint sind die Männer, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Also hier ganz allgemein wird das Wesen der Frau beschrieben, welches vor Gott so kostbar ist. Das gibt keinen Kommentar dazu, das sagt einfach das Wort Gottes. Was ist ein für Gott wohlgefälliger Wandel, ein wohlgefälliges Wesen der Frau? Der unvergängliche Schmuck eines sanften und stillen Geistes. Dann gehen wir weiter nach vorne zu Epheser 5,24, der bekannte Vers. Epheser 5,24. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Hier haben wir ja diesen unerhörten Vergleich, wie die Gemeinde sich Christus unterordnet. Für den Mann heißt das, wie Christus die Gemeinde liebt, so soll der Mann seine Frau lieben. Und für die Frau bedeutet es, wie die Gemeinde sich ihrem Haupt, ihrem Herrn, dem Herrn Jesus unterordnet. So soll es auch sein in der zwischenmenschlichen Beziehung, in der Schöpfungsordnung zwischen Mann und Frau. So soll sich auch die Frau dem Mann unterordnen. Also ein ganz starkes Bild, wie diese Unterordnung aussehen soll. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet. Das ist ein sehr starker Auftrag, wenn wir das richtig verstehen, für die Frauen und für die Männer, ihre Frauen zu lieben. Ein äußerst starker Auftrag, da brauchen wir Gottes Kraft, um danach zu handeln. Das können wir nicht aus eigener Kraft. Und dann noch 1. Korinther 14. Die Interpunktionen, also Komma, Punkt und so weiter, gehören ja nicht zum Urtext. Viele Ausleger nehmen an, dass der eigentliche Vers schon in Vers 33 anfängt, mit dem letzten Nebensatz, dass der zum Vers 34 gehört. Also könnten wir lesen: Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen eure Frauen in den Gemeinden schweigen. Denn es ist ihnen nicht gestattet, zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Darüber haben wir ja viel schon gehört. Das nehmen wir einfach so zur Kenntnis, wie das Wort Gottes es uns sagt. Und als letzte Stelle lesen wir noch 1. Timotheus 2, diese Stelle ist daher so wichtig, weil sie das Verhalten der Frau ganz allgemein beschreibt, ähnlich wie im 1. Petrusbrief, nicht spezifisch auf die Gemeinde bezogen, sondern ganz allgemein. Darum ist die Stelle so wichtig, 1. Timotheus 2, 9 bis 12, auch da seine sehr bekannte Stelle. Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken. Vielleicht nur kurz eine Bemerkung dazu. Es gibt so ab und zu einige Stellen in der Schlachter 2000, die ich schade finde, dass sie sie verändert haben, zum Beispiel gegenüber einer Elberfelder Übersetzung. Und das ist so eine Stelle. Dieser Ausdruck, dass sich Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, das griechische Wort für Anstand bezeichnet dort ganz eindeutig vom Griechischen her ein Kleidungsstück. Es bezieht sich also auf das Äußere, dieses Katastola. Wir kennen die Stola, das kennen wir alle, dieses lange Gewand. Und Katastola heißt von oben nach unten fallend. Und die Elbefelder hat das übersetzt mit einem sittsamen Äußeren, soll sie sich kleiden. Das ist schon viel besser als dieses ehrbarem Anstand. Es geht nicht primär um den Anstand, es geht um das Äußere, die Kleidung der Frau. Und also könnten wir übersetzen, so dass sich die Frauen in sittsamer Kleidung schmücken. Und griechisch wird dieses Kleidungsstück sogar noch beschrieben, eben die Katastola. Mit Schamhaftigkeit und Zucht, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber eine Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Dass sie über den Mann Autorität ausübt, steht wortwörtlich im Griechischen Autentheo. Ich erlaube eine Frau nicht, dass sie über den Mann herrscht. Auch dazu kann man nichts sagen oder ergänzen oder daran herumbasteln. Es ist für jedes Kind verständlich, was dieser Vers aussagt. Und mit diesem Wissen um die Aussage des Wortes Gottes wollen wir jetzt einfach kurz diese Biografie anschauen von Frau Dr. Gertrud Wasserzug. Ich hoffe, dass ich das in der nötigen Kürze und auch entsprechend den bekannten Tatsachen machen kann. Die Quelle dazu ist das biografisch-bibliografische Kirchenlexikon. Das ist auch ein online zugängliches Lexikon mit Tausenden von Personen, die vorgestellt werden, mit verschiedenen Autoren. Der Autor, der da über Frau Dr. Wasserzug schreibt, ist der Stefan Holthaus. Das ist nicht irgendjemand, das ist nicht irgendein Historiker, ungläubiger Historiker oder liberaler Theologe oder so, sondern das ist ein evangelischer Theologe. Er ist der Prorektor von der FTH Gießen, von der Freien Theologischen Hochschule Gießen. Also ein Evangelikaler, muss man leider sagen, ein Neo-Evangelikaler, aber er ist nicht ein dem Glauben fernstehender Mann. Er kann Dinge auch biblisch einordnen. Das ist noch wichtig, wenn wir so eine Biografie anschauen, wer der Autor dazu ist. Ich lese da einfach einige Sätze zwischendurch und dann auch noch aus einer anderen Quelle. Also die Gertrud Margarete Elisabeth Wasserzug, geborene Treder, bekannte evangelische Theologin. Sie ist 1894 in Kassel in Deutschland geboren und 1992, also sie wurde 98-jährig, ist sie in Bad Teinach, Zafelstein, dort in diesem heutigen Bibelerholungsheim, verstorben. Gertrud Wasserzug wurde früh durch ihre Großmutter und durch einen bibeltreuen Ortspfarrer beeinflusst und bekehrte sich im Alter von 5 Jahren. Ihre konsequente Hingabe an Christus, die sich in ihrem ganzen Lebensweg widerspiegelt, zeigte sich schon in ihrer Kindheit. Noch vor dem schulischen Religionsunterricht hatte sie sich im Eigenstudium die Grundlagen der griechischen Sprache beigebracht, um den Urtext des Neuen Testamentes lesen zu können. Als eine der ersten Frauen studierte Gertrud Wasserzug Theologie und Philosophie an den Universitäten in Halle, Berlin und Bonn, wo sie 1920 zum Dr. Phil promoviert wurde. Sie hörte auch Vorlesungen in den Fächern Psychologie und Jura. Während des Theologiestudiums wandte sie sich enttäuscht von der kritischen Bibelauslegung ab, die in der damaligen Zeit so richtig aufkamen, natürlich vor allem in der staatlichen Theologie. Seit 1918 engagierte sich GW, also Gertrud Wasserzug, in der Studentenarbeit und war von 1922 bis 1926 leitende Sekretärin der Deutschen Christlichen Vereinigung Studierender Frauen. Ihre Arbeit unter Studentinnen führte sie häufiger auch ins Ausland und in die Zusammenarbeit mit John R. Mott, dem führenden Geist der weltweiten Studentenarbeit. Da müssen wir jetzt doch eine Klammer öffnen und ein paar Worte zum John Mott sagen. Wie gesagt schon, die damalige Zeit, das war Hochkonjunktur für Studentenzusammenschlüsse. Auch für christliche Studentenzusammenschlüsse. Das hat schon 2-3 Jahrzehnte vorher angefangen in Amerika. Nach dem Vorbild des CVJMs, also Christlichen Verein junger Männer, der wurde 1855 gegründet, übrigens an einer Konferenz in Paris der Evangelischen Allianz. Also das CVJM wurde von der damals jungen Evangelischen Allianz gegründet. Und das war so eigentlich der Schub für die Jugendarbeit, für die Studentenarbeit, die christliche Studentenarbeit. Führende christliche Leiter haben erkannt, welchen Einsatz Studenten geben können. Und eben dieses Motto, Christus, die Welt für Christus gewinnen in dieser Generation, da müssen wir die Studenten haben. Und so war die Studentenarbeit ganz ein verbreiteter, eine starke, ein starker Zweig innerhalb der Christenheit. Und John Mott ist einer der einflussreichsten Männer, der diese Studentenarbeit gefördert hat. Er lebte von 1865 bis 1955. Er war langjähriger Präsident des Weltbundes des CVJM. Und er gründete zusätzlich den Christlichen Studentenweltbund, auch ganz eine bekannte Vereinigung. Und viele andere Bünde hatte dann weiter noch gegründet. Er veranstaltete verschiedene Konferenzen weltweit. Eine seiner wichtigsten Basen, von wo aus er arbeitet, war die Schweiz. Er war unzählige Male in der Schweiz. Er gründete auch hier viele Vereinigungen, vor allem auch in der Weltschweiz. Er gründete auch die Missionsfreiwilligenbewegung. Und eben das Motto war, das er auch in die Welt setzte, Evangelisation der Welt in diesem Jahrhundert. Er meinte noch im 19. Jahrhundert. Das war in den 1880er Jahren. Das war sein Ziel. Übrigens, interessant, ich habe vieles gesucht nach von John Mott, man findet nirgends ein klares Bekenntnis, wie er zum Glauben an Christus fand. Er hatte eine gewisse Hinwendung, war sehr religiös, war beeindruckt von Leuten wie Moody und so weiter, aber das ist mir einfach aufgefallen. Man findet nirgends ein klares Zeugnis der Wiedergeburt. Er organisierte dann eine elementar wichtige Konferenz 1910 in Edinburgh, eine Konferenz für Weltmission. Muss ich jetzt vielleicht rasch da lesen. Diese Konferenz hat sehr viel angestoßen, gerade auch unter den Studenten. Ich lese da nur schnell aus seinem Lebensbild vor. Die Konferenz in Edinburgh wurde der Grundstein zur internationalen Koordination der Missionsarbeit. Nicht vergessen, Motto, die Welt für Christus gewinnen in dieser Generation möglichst oder in diesem Jahrhundert. Dazu müssen wir alle Kräfte bündeln, alle Missionskräfte, alle Evangelisationskräfte. Also das war der Grundstein, diese Konferenz zur internationalen Koordination der Missionsarbeit sowie der modernen ökumenischen Bewegung. Die führt sich auf diese Konferenz in Edinburgh zurück. Außerdem wurde die Gründung eines internationalen Missionsrates beschlossen, der sich aus Vertretern nationaler Räte zusammensetzen sollte. Dieser Plan wurde 1921 realisiert und John Mott wurde zum ersten Präsidenten dieser Vereinigung gewählt. Auch bei den Weltkirchenkonferenzen von Lausanne 1927 und Oxford 1937 führte Mott den Vorsitz. Und da möchte ich noch lesen, an dieser Konferenz 1910 waren 1200 Delegierte aus unzähligen Nationen und aus insgesamt 160 Missionsgesellschaften. 1910, vor 100 Jahren, wurde eine weltweite Missionskonferenz zusammengerufen und da waren 160 Missionsgesellschaften vertreten. Was sagt uns das? Wie lange es dieses System schon gibt von Missionsgesellschaften. Die sagen, Mission, das ist unsere Sache. Wir bündeln die Kräfte, wir senden Missionare aus, wir sorgen für die Missionare. Das war ganz normal, vor über 100 Jahren, 160 Missionsgesellschaften. Wo ist denn die Ortsgemeinde? Wo ist denn der eigentliche Beauftragte zur Mission? Kein Wort findet man dazu. Viele Dokumente über diese Missionsgesellschaften, eine der ersten nichtstaatlichen Missionsgesellschaften war die London Missionary Society, gegründet 1795. Und von da an sind die Missionsgesellschaften wie Pilze aus dem Boot geschossen. Es ist einfach eine erstaunliche Feststellung. John Mott wurde immer bekannter, er hat sich immer mehr Richtung Ökumene bewegt und er bekam 1946 den Nobelpreis. Warum? Für seinen Einsatz und für seine Bemühungen um die ökumenische Bewegung. Nobelpreis für diese Leistung, muss man sich mal vorstellen. Und das ist der John Mott, mit dem eben die Gertrud Wasserzug in den 1920er Jahren zusammenarbeitete und auch viel von ihm geprägt wurde. Das finde ich bezeichnend und doch sehr wichtig. In Tübingen begegnete dann Gertrud Wasserzug 1926, also damals hieß sie noch Träder, begegnete sie dem Dr. H.C. Saturnin Wasserzug. Saturnin Wasserzug war ein Schweizer mit jüdischer Abstammung. Er lebte von 1862 bis 1950. Er war also 32 Jahre älter als sie. 32 Jahre älter. Er war ehemaliger Leiter einer Missionsschule in Tunis und Missionar in Palästina. Nach ihrer Hochzeit unterrichteten Saturnin und Gertrud ab 1926 an der Frauenmissionsschule Malche bei Bad Freienwalde an der Oder. Diese Bibelschule für Frauen war von Jeanne Wasserzug, der jüngeren Schwester von Saturnin Wasserzug, 1894 mitgegründet worden. Gertrud war dort als einzige Akademikerin, insbesondere für den Aufbau eines theologischen Oberkurses, der in Absprache mit dem Oberkirchenrat in Berlin eingerichtet worden war, und den Zugang der Absolventinnen zur Landeskirche sichern sollte, zuständig. Die Ausrichtung dieser theologischen Ausbildungsstätte für Frauen war also, Frauen in die Kirche zu bringen, als Pfarrerinnen. 1920 und irgendetwas. Diesen Absolventinnen die Landeskirche zugänglich zu machen. Auch das, man staunt einfach. Man staunt einfach. Während eines Erholungsaufenthaltes in der Schweiz traf Gertrud Wasserzug 1931 die ehemalige Missionarin der China-Inlandmission Ruth Paxson. Auch eine bekannte, wichtige Frau. Ein dickes Buch hier von ihr, die sie für Gastunterricht nach Malche einlud. 1932 übersetzte Gertrud Wasserzug das Standardwerk von Ruth Paxson, Life on a Higher Plane, ins Deutsche, das Leben im Geist auf Deutsch, herausgegeben vom Verlag der Bibelschule Beatenberg. Die von Paxson vertretene Heiligungslehre im Sinne der englischen Keswick-Konferenz wurde für GW zur Grundlage ihrer Theologie. Da können wir jetzt nicht weiter verharren, aber das wäre ein stundenfüllendes Thema. Die Heiligungslehren der damaligen Zeit, die ja stark aufgekommen waren, die ganze Keswick-Bewegung, viele gute Sachen, ohne Zweifel, aber doch immer mehr eine Einseitigkeit in dieser Heiligungslehre. Ein Hauptpunkt war von vielen Keswick-Autoren die Betonung eines zweiten Erlebnisses. Nicht im Sinne der Pfingstbewegung, einer Geistestaufe, aber im Sinne eines Heiligungserlebnisses. Christus ist unsere Heilung. Das ist ja völlig richtig biblisch. Und viele kämpfen ihr Leben lang gegen Sünde und haben keinen Sieg über die Sünde, weil sie nie ein tiefes und ergreifendes Heiligungserlebnis hatten. Wo einfach ein Moment, wo man sich ganz dem Geist Gottes öffnet und hingibt, so dass er übernehmen kann, von diesem Zeitpunkt aus man dann Sieg über die Sünde hat. Das ist so kurz zusammengefasst das Falsche an dieser Heiligungslehre. Weil wir wissen, wir finden das nirgends in der Bibel beschrieben, dass wir ein Erlebnis brauchen, eine Ganzfüllung, eine Ganzhingabe und dann haben wir endlich die Möglichkeit, siegreich zu sein gegen die Sünde. Nein, das ist nicht so. Sondern wir kämpfen Tag für Tag. Wir sollen kämpfen. Wir sind nach Römer 6 von der Schuld der Sünde befreit durch Christus. Und wir sind nach Römer 6 von der Macht der Sünde befreit. Wir stehen nicht mehr unter der Macht des Sünden, wir müssen ihr nicht mehr als Sklaven dienen. Das ist biblisch ganz klar. Aber wir haben noch unser Fleisch, wir haben noch unseren Sündenleib, wie Paulus in Römer 7 dann so klar darlegt. Und wir sollen lernen, in diesen Verhältnissen, in der Gegenwart der Sünde, wir sind von der Macht der Sünde befreit, von der Schuld der Sünde, aber noch nicht von der Gegenwart der Sünde. Die Sünde lebt noch in unserem Fleisch. Und darin sollen wir lernen zu wandeln und zu überwinden und mit der Kraft Gottes die Sünde zu überwinden, mehr und mehr. Und das ist so verführerisch. Du musst das und das machen und dann kannst du auf einmal, hast du die Sache im Sack, hast du Sieg über die Sünde. Das ist, und viele haben am Glauben Schiffbruch erlitten wegen dieser Lehre, unter anderem ein Harry Allen Ironside, der das so schön beschreibt, wie er fast nicht mehr davon loskam und fast ganz dem Glauben abgeschworen hat. Das nur kurz zu der Problematik Heiligungslehre nach der Keswick-Theologie. Damals ganz, ganz stark, das hat schon 1875 war eigentlich die erste Keswick-Konferenz mit einem Redner, da müssten wir auch mal darüber reden, der Purcell Smith und seine Frau, die groß aufgetreten sind mit einem unglaublichen Charisma. Halb Europa liegt uns zu Füßen, haben sie gesagt, als sie von Amerika nach Europa kamen und Konferenzen veranstalteten. Und die Leute sind wirklich in Strömen gekommen, haben gesagt, so etwas haben wir noch nie gehört. Und im gleichen Jahr wurde er abgesetzt, weil er Probleme hatte mit Beziehungen zu Frauen und so weiter, dieser Purcell Smith. Er vertrat die Meinung, die Taufe muss ganz ein starkes Erlebnis sein und hat dann so gestörte Gedanken entwickelt, es muss wie ein erotisches Abenteuer sein und hat das dann tatsächlich so durchgeführt. Das war der Initiator der Keswick-Bewegung. Er hat den Glauben ganz abgeschworen, war am Schluss Buddhist. Und seine Frau war Allversöhnerin und Esoteriklehrerin am Schluss. Nur so einfach ganz nebenbei zum Verstehen, was in den letzten 150 Jahren auf das biblische Christentum losgekommen ist. Und wir wissen das meiste nicht mehr. Es ist alles in den Geschichtsbüchern irgendwo versickert und man interessiert sich nicht mehr dafür. Aber es ist wichtig. Ich bin überzeugt, es ist sehr, sehr wichtig. Ja, das zu dieser Prägung durch die Heiligungslehre von Ruth Paxson im Leben von Gertrud Wasserzug. Aus gesundheitlichen Gründen musste das Ehepaar dann 1932 in die Schweiz übersiedeln, wo sie 1934 eine Bibelschule und ein Bibelheim in Beatenberg oberhalb des Thunersees gründeten. 1933 und 1934 organisierten sie drei Heiligungs- und Erweckungskonferenzen mit Ruth Paxson in Brüssel, Den Haag und Kopenhagen, an denen viele Prediger und Pastoren aus ganz Europa teilnahmen. Redner unter anderem Ruth Paxson und Gertrud Wasserzug. 1935 veranstaltete man in Beatenberg die erste internationale Konferenz für Bibel, Gebet und Weltevangelisation mit 250 Teilnehmern, bei der bekannte konservative Prediger wie Johannes de Heer aus Holland, Ruth Paxson aus den USA und René Paché aus der Schweiz Vorträge hielten. Weitere internationale Konferenzen für Weltevangelisation in Thun und in Beatenberg folgten, ebenso größere Bibelklassen und Evangelisationen in der ganzen Schweiz. Da war richtig ein geistlicher Aufbruch. 1947 begann man eine eigene Verlagsarbeit. Innerhalb weniger Jahre druckte dieser Verlag Traktate in 27 Sprachen, viele davon, wir können ruhig sagen, die allermeisten davon, verfasst von Gertrud Wasserzug. Auf der internationalen Konferenz des amerikanischen Missionswerkes Youth for Christ im Jahre 1948 in Beatenberg, also sie holten diese Organisation Youth for Christ, die schon einige Jahre gegründet war, sie wurde gegründet 1944, von wem? Von Billy Graham und von Charles Templeton, auch ganz ein spezieller Mann. Diese holten sie 1948 nach Beatenberg. Unter der Beteiligung führender amerikanischer Evangelikaler, wir können es erahnen, wie Billy Graham, Oswald Smith, Harold Ockenge, Ralph Reed, Robert Cook, Bob Jones, der Zweite und auch der Bill Bright von Campus für Christus. Und es wurde da der Plan einer systematischen Neuevangelisierung Europas, insbesondere Deutschlands, entwickelt. Ehepaar Wasserzug hatte sich mit den Leitern in Verbindung gesetzt, um das Anliegen der Weltmission unter den Studenten auszubreiten. Die eigentliche Lebensaufgabe von Gertrud Wasserzug wurde jedoch die Leitung der interdenominationellen Bibelschule Beatenberg, das heißt der übergemeindlichen Bibelschule Beatenberg. Über 1000 Schüler wurden dort bis Anfangs der 60er Jahre im Missionsseminar und darauf aufbauenden theologischen Seminar hauptsächlich durch Gertrud Wasserzug ausgebildet. Ich bin fast überzeugt, praktisch jeder von uns kennt noch irgendeinen Prediger oder einen alten Prediger, der seine Ausbildung in Beatenberg gemacht hat. Viele Prediger, sei es Crigiona, FEG, Missionsgemeinden und so weiter, haben ihre Ausbildung eben dort bei Gertrud Wasserzug gemacht. Die Ausbildung war praktisch theologisch geprägt mit vielen Diensteinsätzen an den Wochenenden und in den Semesterferien. Schwerpunkte des Unterrichts waren die Fächer Bibelkunde, Mission und Dogmatik. Man nahm auch Schüler ohne große Vorbildung auf. Nach dem Tode Saturnin Wasserzugs im Jahre 1950 übernahm Stanley Clark, der ehemalige Leiter der Barclays Bank in Jerusalem, die Leitung der Bibelschule. Dazu müssen wir sagen, wo habe ich das da unter der Geschichte von der Bibelschule Beatenberg selber? Sie schreiben zu diesem Wechsel, jetzt finde ich es gerade nicht, irgendwo in den Quellen steht dazu, eben Stanley Clark war offiziell jetzt der Nachfolger von Saturnin Wasserzug als Leiter. Die eigentliche Leitung hatte aber immer Gertrud Wasserzug. Ah, das steht sogar hier, doch. Die eigentliche Leiterin war jedoch Gertrud Wasserzug. Unter ihrer Führung wurde die Bibelschule Beatenberg zu einer der führenden evangelikalen Ausbildungsstätten in Europa. Es gab europaweit nichts Vergleichbares zur damaligen Zeit. Bis zur Gründung von ähnlich ausgerichteten Bibel- und Missionsschulen in Deutschland Ende der 50er Jahre hielt Beatenberg eine Art Monopolstellung inne. Ich habe auch noch eine Fußnote gemacht. Weiter wurden durch die Impulse der internationalen Konferenzen in Europa theologische Ausbildungsstätten gegründet, ausgehend eben von Beatenberg, diese internationalen Konferenzen. Und von Beatenberg aus wurden quasi Satellitenbibelschulen gegründet. Das war die Bibelschule Bergstraße, ist heute das Bibelseminar Königsfeld, die Bibelschule Kalkar, ist heute die Bibelschule Brake, das Institut Biblico Evangelico Italiano und so weiter, auch in Frankreich, verschiedene heute noch vorhandene Bibelschulen. Alle ausgehend aus Satellitenbibelschulen gegründet, von Gertrud Wasserzug ausgehend von Beatenberg. 1954 kam es in Deutschland zur Gründung des Bibelheimes und der Bibelschule Böblingen, eine Tochterinstitution der Bibelschule Beatenberg, in der auch eine Krankenschwesternausbildung integriert wurde. Daraus entstand dann 1969 eben das Bibelheim Haus Felsengrund in Zafelstein bei Bad Teinach, in dem Gertrud Wasserzug bis zu ihrem Tod durch Lehrvorträge prägend wirkte. 1968 kam es zu Differenzen zwischen dem Werkverein der Bibelschule Beatenberg und Gertrud Wasserzug, die zu einer völligen und zwischen Gertrud Wasserzug, und das führte zu einer völligen Trennung wegen diesen Differenzen von der Gertrud Wasserzug mit dem ganzen Werk Beatenberg. Und sie zog dann eben nach Böblingen oder nach Bad Zafelstein, wo sie den Rest ihres Lebens verbrachte. Unter der Leitung von GW wurden weitere Werke gegründet. Eben, das habe ich vorher schon gesagt, in Marseille, in Italien, dann das Haus Beth Shalom auf dem Karmel in Israel. GW war Gründerin und Leiterin der Beatenberger Vereinigung für Weltmission. Sie war auch beteiligt an der Gründung des Evangelium-Rundfunkes, Transworld Radio, der Vereinigten Sudan-Mission, der Kinderevangelisationsbewegung KEB in der Schweiz und der deutschen und auch der schweizerischen Missionsgemeinschaft. Als Gastdozentin unterrichtete sie unter anderem im American Christian College in Tulsa, Oklahoma, und auf der Bibelschule in Montevideo in Uruguay, an dessen Gründung sie natürlich beteiligt war. Sie hat dann gerade von diesem College in den USA hat sie dann eben auch noch die Doktorehrenwürde erhalten. Zu einer engen Zusammenarbeit kam es nach der Trennung von der Bibelschule Beatenberg mit dem Missionswerk Mitternachtsruf ihres Schülers Wim Malgo. Wim Malgo selber war Schüler auf der Bibelschule Beatenberg von 1947 bis 1949. Und für das Rest des Lebens hatte sie eine sehr enge Beziehung zum Wim Malgo. 1989 erhielt sie für ihr Engagement einer Versöhnung zwischen Deutschland und anderen Ländern das Bundesverdienstkreuz. Aus der Feder von GW stammen über 50 Bücher. Zusätzlich schrieb sie hunderte von Traktaten, Artikeln und Radiobotschaften. Sie war Herausgeberin der Zeitschriften Bibel und Gebet, Weltevangelisation, Das Wort der Wahrheit, einer Sonntagsschulzeitung, der Zeitung Handreichung für Verkündiger, Missionare und Gemeindeleiter. Diese Frau hat eine Zeitschrift herausgegeben, hat sie genannt Handreichung, also Hilfestellung für Verkündiger, Missionare und Gemeindeleiter. Ich bringe das nicht zusammen in meinem Kopf mit dem Wort Gottes. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bringe es nicht zusammen. In ihrer Theologie wurde GW insbesondere durch die Heiligungslehre von Ruth Paxson geprägt. Das haben wir vorher gesagt, die Fülle des Geistes und so weiter, das wird da kurz beschrieben, eben was diese Erreichen der höheren Stufe und so weiter beinhaltet. GW wurde ebenfalls durch die englische und amerikanische Theologie beeinflusst, die sie schon während des Studiums kennen und schätzen gelernt hatte. Insbesondere der amerikanische Dispensationalismus von Chafer und Scofield wurde für ihre Theologie wegweisend. Die Übersetzung der amerikanischen Scofield-Bibel ins Deutsche zeigte ebenfalls ihre Verbundenheit mit der Theologie der Heilszeiten und mit der prophetischen Sicht des sogenannten Prämillennialismus. Ich weiß nicht, wer von euch eine Scofield-Bibel hat, also eine Bibel mit Scofield-Anmerkungen Und möglicherweise findet ihr noch heute dort drin die Übersetzung aus dem Englischen, autorisiert von Gertrud Wasserzug. Sie hatte wenigstens noch bis vor kurzem das Anrecht, dass das in jede Bibel geschrieben werden musste. Sie hat die Autorisierung gegeben zur Übersetzung dieser Anmerkungen von Scofield in der Scofield-Studienbibel. Ich will nicht, dass sie Autorität ausübt über den Mann. Von Jugend an war sie von der völligen Zuverlässigkeit und Unfehlbarkeit aller biblischen Schriften überzeugt und verteidigte die Glaubwürdigkeit der Bibel bis an ihr Lebensende. Die Bibel war für GW höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und des Lebens. Jede Form von Bibelkritik wurde von ihr abgelehnt. Nicht nur die theologische Ausbildung, sondern auch die Weltmission lag GW am Herzen. Die genannte Weltmissionskonferenz in Beatenberg hat der Evangelisierung Europas wichtige Impulse vermittelt. Absolut wahr. Absolut. Unglaublicher Einfluss. Als Herausgeberin der Zeitschrift Weltevangelisation machte sich GW zudem einen Namen als Expertin der weltweiten Missionsarbeit. Die Absolventen der Bibelschule Beatenberg wirkten später als Missionare auf allen 5 Kontinenten. Zusammenfassend noch ein letzter Abschnitt von diesem Stefan Holthaus formuliert: Als besonders herausragende Persönlichkeit des Evangelikalismus im deutschsprachigen Raum mit weitreichendem Einfluss hat GW wichtige Impulse für eine bibeltreue theologische Ausbildung und für die Weltmission gegeben. Ihre Kompromisslosigkeit ließ sie oft hart und lieblos erscheinen. Ich denke, das ist mit sehr netten Worten ausgedrückt. Ihre klare und eindeutige Sprache, ihre zielbewusste Energie, ihre systematische Lehrgabe und die große Leistungsfähigkeit bis ins hohe Alter hinein wurden jedoch überall geschätzt. Vor allen Dingen prägte sie durch ihre Vorträge, Bücher, ihre Schüler und die vielen christlichen Werke, die unter ihrer Leitung gegründet worden sind. Das ist sehr wahr. Einige ihrer Bücher wurden ins Englische, Französische, Holländische, Italienische, Portugiesische und Spanische übersetzt. Dann folgt noch eine fast endlos lange Liste von ihren Büchern, Bibelauslegungen und so weiter, Traktaten. Ja, was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Mir war es ein Augenöffner für das, was passiert ist in den letzten Jahrzehnten. Und wie gesagt, in mir kam immer wieder die Frage auf, warum? Warum war das möglich? Beziehungsweise, wo waren die biblischen, biblisch-kritischen Stimmen? Und auch danach habe ich gesucht. Gibt es irgendwo historische Dokumente, die zeigen, nein, da waren Leute da, die sind dagegen aufgestanden, die haben sie konfrontiert, die haben ihre Gemeinde informiert. Ich habe bisher nichts gefunden. Und wenn ich euch einfach bitten darf, wenn irgendjemand von euch eine Schrift oder einem historischen Dokument begegnet, wo eine kritische Hinterfragung von Gertrud Wasserzug zu entnehmen ist, dann bin ich höchst interessiert daran. Ob das irgendwo eine Stimme gibt, eine biblische Stimme, irgendeines Rufers. Ich bin überzeugt, es gibt es. Aber wo sind sie? Wo sind sie? Was soll man dazu sagen? Es ist so viel Gutes in ihrem Leben. Keine Frage, so viel Gutes. Aber was ist das Problem? Sie hat von Anfang an, fuhr sie auf der falschen Schiene. Von Anfang an. Alles war richtig, wenn sie ein Mann gewesen wäre. Sie war grundsätzlich auf der falschen Schiene, gegen das Wort Gottes. Es gibt keine Entschuldigung. Man kann nichts verdrehen und sagen und entschuldigen und sagen, ja, aber wegen diesen und diesen Umständen, wenn wir die Schrift vorher gelesen haben. Und das ist das, was mich so beschäftigt. Wie war das möglich? Und jetzt, wenn wir uns noch überlegen, was das für Konsequenzen hat. Wir haben diesen gewaltigen Einfluss etwas jetzt erahnen können, den diese Frau genommen hat auf die freikirchliche Christenheit der letzten 100 Jahre im deutschsprachigen Raum. Diesen gewaltigen Einfluss. Und wenn wir uns das vorstellen, was das bewirkt, was bewirkt das, wenn man mit so in einer solchen Umgebung aufwächst, wenn man in einer solchen Umgebung eine biblische Ausbildung macht, vielleicht sogar zum Prediger oder zum Missionar. Was bewegt das im Bewusstsein und im Unterbewusstsein? Wisst ihr, was ich meine? Es ist das dauernde Bewusstsein vorhanden, das ist sehr gut, was ich da höre, aber irgendetwas stimmt nicht. Und ich wage es mich nicht, es zu formulieren. Irgendetwas stimmt nicht. Aber mit der Zeit wird das, weil es so normal ist, weil die ganze Christenheit so dem zustimmt und Tausende zusammenströmen und niemand etwas dagegen sagt, wird es mit der Zeit zu einer Normalität innerlich. Und was bewegt denn diese falsche Normalität? Es bewegt ein in Zweifel ziehen des Wortes Gottes. Sollte Gott wirklich gesagt haben, die Frau schweige in der Gemeinde? Nein, wir sehen es doch tagtäglich. Wir sehen doch diesen gewaltigen, das Werk dieser Frau, diesen guten Einfluss. Ich bin sehr gespannt, einmal aus der Ewigkeitsperspektive das besser zu verstehen, was da passiert ist. Meine Befürchtung ist, dass da ein ungeahntes Untergraben des Wortes Gottes passiert ist. Von einer Person, die meinte, sie diene Gott auf eine außergewöhnliche Weise. Und effektiv hat sie ganz massiv das Wort Gottes in den Herzen von mehreren Generationen unterwandert. Und nicht nur das, auch die Gemeinden unterwandert. Das ist meine Befürchtung. Weil sonst bringe ich das einfach nicht zusammen mit dem Befund des Wortes Gottes. Und es soll uns einfach sensibilisieren dafür, was wirklich passiert ist. Warum wir heute sehen, was wir fast nicht glauben können. Wie biblische Gemeinden einfach mitziehen, kein Unterscheidungsvermögen ist, einfach mitziehen auf dem Weg nach Rom, auf dem Weg zur Hure Babylon. Einfach mitziehen. Kein Unterscheidungsvermögen mehr. Warum? Wort Gottes wurde untergraben, die Ortsgemeinde wurde untergraben, der Auftrag der Ortsgemeinde. Auch durch die ganzen Werke, 160 Missionsgesellschaften 1910, die sich darum bemühen, die Welt zu evangelisieren. Wo steht das in der Bibel? Wer hat den Auftrag, verlängerter Arm der Ortsgemeinde zu sein? Die Mission zu koordinieren, die Missionare auszusenden? Irgendein Mission Board, irgendeine Missionsgesellschaft? Nein, nirgends finden wir nur annähernd eine solche göttliche Hausordnung in seinem Haus. Gut, ich hoffe, dass, ja, dass doch einigermaßen ihr etwas davon verstanden oder mitbekommen habt und dass ich nicht der Einzige bin, den das erschüttert, bis ins tiefste Mark hinein erschüttert, wenn man solche Dinge aufarbeitet. Und ich bin einfach froh zu wissen, unser Herr weiß um alles und wir stehen einmal vor dem Richterstuhl Christi. Und da wird nicht die Frage sein nach primär, nach Evangelisation und nach Mission. sondern da wird die Frage sein, wer hat das Wort Gottes festgehalten? Wer war dem Wort gehorsam? Da, auch wenn wir noch so gute Ziele haben, die Weltmissionieren für Christus gewinnen, das allerhöchste Ziel, das man sich vorstellen kann. Man kann schwer daneben laufen. Und eines weiß ich ganz sicher, es wird viel Holz, Heu und Stroh verbrennen vor dem Richterstuhl Christi. Viel, was jetzt scheint als herrlicher Palast, wird als Holz, Stroh und Heu verbrennen. Ja, lasst uns umso mehr und entschieden am Wort Gottes festhalten und suchen nach der Wahrheit in seinem Wort. Wir haben sie nicht einfach mit Löffel gefressen und sind besser. Es geht nicht um das. Aber es geht darum, dass Gehorsam zum Wort Gottes besser ist als das allerhöchste Opfer, das wir irgendwie geben könnten. Gehorsam ist besser als sogenanntes Aufopfern für irgendein Ziel. Wir möchten hier das nächste Mal dann weiterfahren. Gibt es noch Fragen oder dazu?